Radio 3. Lebenswelten.
Wir haben gemerkt nach dem 7. Oktober, das war Schockstarre. Das war eine unfassbar große Fassungslosigkeit. Und es gibt diesen Satz, Israel ist unsere Lebensversicherung. Da würde ich jetzt wirklich zwei oder drei sehr große Fragezeichen hintermachen.
Weil wenn du sagst, ich habe der beste Schutz auf die Welt und plötzlich dann kommt jemand in deine Wohnung, macht alles kaputt und so, dann fragst du dich, okay, dann wo fühle ich mich jetzt sicher, wenn sogar hier nicht?
Im Moment sehe ich die Phase der ersten Aufarbeitung, der Trauer, wobei diese Phase, die so wichtig ist bei solch traumatischen Einschnitten, überlagert wird durch die sich zuspitzende Gewalt gegen Juden und Jüdinnen und jüdische Institutionen in der ganzen Bundesrepublik und Folgen der antisemitischen Welle.
Jüdisches Leben ist prekär. Und es gibt keinen sicheren Ort mehr. Nirgendwo.
Kein gelobtes Land. Deutsche Juden auf Heimatsuche. Eine Sendung von Jens Rosbach.
Potsdam im Februar 2024. Eine Baustelle mit Betonmischern, übereinander gestapelten Bürocontainern und einem Metallzaun. In der alten Feuerwache, dem Übergangssitz der jüdischen Gemeinde, sitzt ein Mann mit schwarzer Kippa, der traditionellen jüdischen Kopfbedeckung, an einem schlichten braunen Schreibtisch und telefoniert. Jewgeni Kutschikow. Der russischsprachige Jude ist nicht nur Vorsitzender der Religionsgemeinschaft in Brandenburgs Hauptstadt, sondern tatsächlich auch eine Art Brandbekämpfer. Denn seit dem Terrorüberfall der Hamas in Israel am 7. Oktober mit über 1200 ermordeten Männern, Frauen und Kindern sowie über 200 Geiseln ist die Potsdamer Gemeinde im Alarmzustand. Zum ersten Mal seit der Shoah seien Juden reihenweise abgeschlachtet worden, klagt der 64-Jährige.
Es gab ein sehr großes Trauma und auf jeden Fall wird 7. Oktober 2023 nicht vergessen und definitiv lange nicht. Auch wenn nur 1.500 jüdischen Menschen vernichtet wurden. Die Zahl ist viel kleiner als Holocaust. Aber es gibt schon quasi genetische Erfahrung, wozu es führen kann. Kommt jemand zur Idee, das ganze Volk zu vernichten?
Jahrzehntelang galt Israel als Zufluchtsort für Jüdinnen und Juden, falls der Antisemitismus in der Diaspora unerträglich werden sollte. Als Plan B, gerade vor dem Hintergrund der Shoah. Doch seit dem Hamas-Pogrom hat ihr Urvertrauen in die sichere Heimstatt Israel gelitten. Zugleich ist die kleine Religionsgemeinschaft hierzulande zur Zielscheibe von Antisemitismus geworden, der seit dem Massaker und dem Gazakrieg grassiert.
Jetzt können wir nicht vorstellen, dass Israel ist ein sicheres Zufluchtsort. Wir besuchen auch nicht Israel jetzt. Wir haben Angst, irgendwo da bombardiert zu werden. Es ist ein schlechtes Gefühl, weil zurzeit wissen wir nicht, wohin. Wohin können die Juden flüchten?
Die rund 550 Mitglieder der jüdischen Gemeinde Stadt Potsdam mussten erleben, wie an der Universität Potsdam mehrfach pro-palästinensische Aktivisten auftraten, die kein Mitleid mit den jüdischen Geiseln zeigen, dafür aber Israel einen Genozid vorwerfen. Die Gemeindemitglieder werden zudem immer wieder von nichtjüdischen Deutschen für den umstrittenen Militäreinsatz im Gazastreifen verantwortlich gemacht. Obwohl die Synagogengänger gar keine Israelis sind. Gemeindechef Jewgeni Kutschikow etwa stammt aus Belarus und hoffte eigentlich, nie wieder an Flucht denken zu müssen. Bis nach dem 7. Oktober eine antisemitische Welle losrollte, weltweit.
Unsere ganze Hoffnung liegt an dem deutschen Staat. Jede Migration ist sehr schwer. ist sehr schwer, auch für meine Familie. Man kann es nicht so einfach so auf leichte Schulter zu nehmen. Das Land, dann noch ein weiteres Land, nochmal das Leben neu ausrichten und so weiter. Ja, das geht nicht. Es ist sehr schwer, auch psychologisch und so weiter.
Ortswechsel. Berlin-Wilmersdorf. In der Streetwise Academy, einer der bekanntesten Nahkampfschulen in der jüdischen Community. Schwarze Polsterwände, Regale mit schwarzen Kopfschützern und auf dem Boden eine schwarze Gewehrattrappe. 7 Männer werfen sich gegenseitig auf die Matte, nehmen sich in den Schwitzkasten und führen den anderen wie einen Gefangenen ab. Auf dem Programm steht Krav Maga. Das ist Hebräisch und bedeutet Kontaktkampf.
Nach 7. Oktober, ich habe mir gesagt, dass ich muss mich verteidigen lernen. Und Krav Maga ist es jetzt passende Sache. Und du kämpfst gegen deinen Stress, gegen deine eigene Angst. Also du bekommst mehr Sicherheit. Du fühlst dich einfach nicht hilflos, was die Situation von 7. Oktober bei uns alle hervorgerufen hat.
Daniel Freimann wurde in der Ukraine geboren und lebt seit 15 Jahren in Deutschland. Der 48-jährige Jude, ein Schauspieler und Theaterpädagoge, war vom Hamas-Überfall in Israel geschockt. Der Nahkampfschüler möchte bereit sein, falls er sich gegen Angreifer wehren muss. Eine berechtigte Sorge. Allein in den ersten 2,5 Monaten nach der Hamas-Attacke gab es deutschlandweit mehr als 1.100 antisemitische Straftaten. Im Februar wurde in der Hauptstadt ein jüdischer Student sogar krankenhausreif geschlagen, offenbar von einem arabischstämmigen Kommilitonen.
Wenn du bist jetzt in Berlin als Israeli oder Jude erkannt, dann klar, das Gefahr ist sehr groß. Wenn ich in S-Bahn oder U-Bahn einsteige, ich beobachte, wer ist die Leute in meiner Umgebung.
Für Daniel Freimann ist die gesamte Welt unsicher geworden. In Deutschland antisemitische Ausschreitungen. In seinem Geburtsland, der Ukraine, Krieg. Und in Israel, das immer als besonders wehrhaft galt, konnten am 7. Oktober plötzlich hunderte radikale Islamisten einen ganzen Tag lang Kinder, Frauen, Alte und Männer foltern, vergewaltigen, erschlagen, erschießen und entführen. Ungehindert. Deshalb zweifelt der Schauspieler nun an seinem jüdischen Backup, der sicheren Heimstatt Israel.
Weil wenn du sagst, ich habe der beste Schutz auf die Welt und plötzlich dann kommt jemand in deine Wohnung, macht alles kaputt und so, dann fragst du dich, okay, dann wo fühle ich mich jetzt sicher, wenn sogar hier nicht.
Haare ziehen, Augen stechen, Nase umdrehen, zwicken, alles erlaubt.
In unsicheren Zeiten wehrhaft sein, das ist seit jeher das Ziel von Krav Maga. Ab Ende des 19. Jahrhunderts suchten jüdische Pioniere in Palästina Techniken, um sich gegen arabische Attacken zu wehren, erklärt Oliver Hoffmann, der Gründer der Berliner Nahkampfschule.
Es waren im Wesentlichen jüdische Siedler, die häufig Angriffen ausgesetzt waren, die in ihren Siedlungen und Kibbuzim gezwungen waren, Methoden zu finden, sich selber verteidigen zu können. Und die Wurzeln für Krav Maga sind im Prinzip gewesen Boxen, Jiu-Jitsu und Stockkampf.
Wer angegriffen werde und nicht mehr fliehen könne oder jemanden beschützen solle, der müsse den Gegner schnell und mitunter brutal stoppen. Der Kampfschulleiter berichtet von einem steigenden Interesse an seinen Kursen seit dem Hamas-Terrorüberfall. Oliver Hoffmann betreibt zudem eine Sicherheitsfirma, die jüdische Personen und Einrichtungen beschützt. Auch die Security-Anfragen hätten seit dem 7. Oktober stark zugenommen, erzählt er.
Wir haben einige Fälle, wo im jüdischen Kindergarten die Erzieher mit dem Klingelbeutel im Prinzip rumgehen und Geld sammeln bei den Eltern, damit die Kinder Sicherheit bekommen. Und ich kann sagen, es gibt bei weitem nicht genug Budget, um die entsprechenden Organisationen ausreichend zu schützen.
Wir erleben und durchleben im Moment einen gewaltigen, traumatischen Einschnitt.
Marina Czerniewski ist Geschäftsführerin von OFEC, ein Verein, der bundesweit bei antisemitischen Vorfällen berät. Seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres sind ihre rund 50 festen und freien Mitarbeiter, darunter viele Psychologinnen und Psychologen, im Dauereinsatz.
Ich habe noch nie Menschen erlebt, die so viel weinen, miteinander, sich umarmen. Das war so in den ersten Tagen und Wochen nach dem Angriff und nach dieser ersten antisemitischen Welle. Es ist selbstverständlich, dass diese Kumulierung an Belastung Schlafstörungen erzeugen kann, Depressionen, verschiedenste andere psychische Reaktionen. Auch die nicht persönlich erlebte Gewalt geht an den Körper der Menschen, an die Psyche.
Marina Czerniewski ist in der Ukraine geboren, in Israel aufgewachsen und vor über 20 Jahren nach Berlin gekommen. Die deutsche Mehrheitsgesellschaft zeige zu wenig Mitgefühl für die Traumatisierten hierzulande, klagt sie.
Die Reaktion der hiesigen anderen auf den 7. Oktober zeigt, dass die Solidarität, die Juden und Jüdinnen benötigen, wie eine jede gesellschaftliche Gruppe und Minderheit, dass genau diese Solidarität ausbleibt. Und das nicht nur in der deutschen autochthonen Gesellschaft, sondern auch in unterschiedlichen migrantischen Communities.
Von Beruf selbst Psychologin beobachtet sie zwei Tendenzen in der jüdischen Community in Deutschland. Zum einen gäbe es nach wie vor viel Trauer, Angst und Rückzug. Zum anderen engagierten sich viele Juden nun ganz besonders gegen Antisemitismus oder besuchten Selbstverteidigungskurse.
Wir sind alle, auch wenn wir Opfer sind, auch wenn wir Gewalt erleben, sind wir trotzdem wehrhaft. Das ist die Würde des Menschen. Ready, set. Niemand möchte als Opfer dastehen.
Kampf und Schweiß in der Berliner Krav-Maga-Schule. Zwischendurch Flackerlicht, um Panikalarm zu simulieren. Seit den Terroranschlägen der Hamas in Israel versucht hier Kursteilnehmer Daniel Freimann, wieder Selbstvertrauen zu gewinnen. Auch wenn Israel nun eine weniger sichere Heimstatt sei, bilanziert er, bleibe er dem jüdischen Staat trotzdem verbunden.
Israel ist das so ein Volk oder ja, eine Nationalität, der ist wirklich sehr besonders und man kann sich nicht von Israel trennen, als Jude, als Israeli. Es ist was in dir, ob du willst oder nicht, weil es ist zu Hause. Weißt du, hier, wir sind auch bedroht und wir sind nicht zu Hause.
Und 3 Push-ups pro Nase. Go! 1, 2, 3. Okay, langsam. Das war nicht synchron.
Vital Levi, 28 Jahre alt, 1,93 Meter und durchtrainiert, hat als Deutsch-Israeli in Israel Krav Maga unterrichtet und lebt seit 3 Jahren an der Spree. Wie stark ihn der Hamas-Pogrom buchstäblich gezeichnet hat, zeigt er, als er den Reißverschluss seiner Kapuzenjacke öffnet. Unter seinem Sportshirt zahlreiche Tattoos, darunter 2 Davidsterne sowie das Datum. 7. Oktober 2023.
Das ist für mich irgendwas, das darf man nicht vergessen. Und ich habe so viele Leute gesehen, dass irgendwie diese Datum tätowiert haben. Andere werden vielleicht ein Bild machen, vielleicht werden eine ein Lied daraus machen, aber für mich eine Tätowierung, das irgendwie, das liegt auf der Haut, dieser Schmerz, das hat auf jeden Fall eine von den größten Bedeutungen, also für mich.
Allerdings, im Gegensatz zu seinem Sportfreund Daniel, hat Vital Levi Israel als ein mögliches Zuhause aufgegeben.
Ich möchte nicht irgendwo leben, wo ich weiß, dass plötzlich jemand kann mit einem Messer kommen und irgendwie mich in den Rücken stechen. Und ich möchte nicht das Gefühl haben, dass jederzeit Raketen auf uns geschossen werden.
Für Vital Levi, der in Berlin als Lagerist arbeitet, ist Israel in den vergangenen Jahren auch zu teuer geworden. Wohnen und Essen kosteten dort viel mehr als in Berlin, betont er. Zudem sei er gegen die rechte Netanjahu-Regierung. Obwohl er einen deutschen und einen israelischen Pass besitzt, fühle er sich nirgendwo mehr sicher.
Ich werde niemals wirklich wahrscheinlich als ein Israeli leben können in Europa, weil ich ein Jude bin. ist egal wo jetzt in der Welt. Im Endeffekt, jeder Israeli, das muss irgendwie seinen Ort finden und sagen, okay, das ist mein Zuhause, hier fühle ich mich wohl.
Es gibt diesen Satz, Israel ist unsere Lebensversicherung, der immer richtig war. Da würde ich jetzt wirklich zwei oder drei sehr große Fragezeichen hintermachen.
Berlin Mitte. In der Redaktion der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Hier im 5. Stock eines mehrfach gesicherten Bürohauses hat Chefredakteur Philipp Peymann Engel buchstäblich einen guten Überblick über seine Community mit ihren rund 200.000 Jüdinnen und Juden deutschlandweit. Der 41-Jährige, groß, schlank, schwarze Haare, ist ziemlich desillusioniert.
Ich sag ganz ehrlich, mit zwei Kindern, 3 Jahre und 5 Jahre, ich bin alleine regelmäßig in Israel, jetzt nicht allzu oft, aber auch nach dem 7. Oktober immer mal wieder. Aber mit Kindern, mit Familie würde ich nicht nach Israel reisen, weil mir das zu gefährlich wäre.
Der Journalist, der im vergangenen Jahr von der Fachzeitung Medium Magazin als Chefredakteur des Jahres ausgezeichnet wurde, bilanziert, bereits ab 2017 habe sich ein anderes jüdisches Backup als Illusion erwiesen. Dass Juden notfalls in die USA gehen könnten. Während der Präsidentschaft von Donald Trump, so der Zeitungsmacher, hätten viele Juden auch Amerika als Fluchtoption aufgegeben.
Diese 4 Jahre Präsidentschaft war eine Katastrophe für die Demokratie in den USA und auch für das Land. Er spaltet anstatt zu ein. Ja, auch seine Präsidentschaft macht das Leben als Jude in den USA nicht leichter, sondern schwieriger.
Ein Grund für den Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Israel noch nicht komplett als möglichen Zufluchtsort abzuschreiben.
Wenn es hart auf hart kommt, Israel ist unsere Lebensversicherung. Der Satz stimmt auch noch. Der Satz hat durch den 7. Oktober viele Fragezeichen bekommen. Ja, aber wenn es hart auf hart käme, natürlich, Israel wäre unsere Zuflucht, unsere letzte Möglichkeit. Das ist so.
Trotz des Massakers in Israel, trotz des anhaltenden Raketenbeschusses und trotz der massiven iranischen Luftattacke, viele Juden in der Diaspora halten nach wie vor am jüdischen Staat als Sehnsuchtsort fest. Denn Israel ist auch eine religiöse und kulturelle Heimat. Hinzu kommen israelische Freunde, Bekannte und Verwandte. Seit seiner Gründung 1948 sei Israel von seinen Nachbarn bedroht worden. Und Sprengstoffanschläge habe es ebenfalls immer gegeben. Auch mit diesen Argumenten stehen Juden in Deutschland weiterhin zum gelobten Land. Das weiß die Psychologin Marina Czerniewski vom bundesweiten Beratungsnetzwerk OFEC.
Ich glaube schon, dass die Imagination von Israel als ein sicherer Ort weniger sich auf die sicherheitspolitische Situation und Lage bezogen hat, sondern auf das Recht auf Selbstbestimmung. Das Recht auf Selbstbestimmung, zu sagen, niemand nimmt mich auf, ist auch egal. Ich kann und werde nach Israel gehen.
Auch was mit dem Türrahmen. Ja.
In der Berliner Streetwise Academy geht das Licht aus. Doch auch im Dunkeln wird weitergekämpft. Ein Trainingsteilnehmer holt sich, versehentlich, eine blutige Nase.
Passiert.
Kurze Pause.
Kollateralschaden.
Dann kämpft er weiter.
Ich bringe nur Leuten Krav Maga bei, die diese Fähigkeiten dann auch für einen guten Zweck einsetzen. Und das heißt, ich erwarte von denen Zivilcourage. Wenn sie Situationen sehen, dann sollten das eben nicht die Leute sein, die nur weggehen und 110 wählen, sondern ich versetze die Leute in die Lage, darüber hinaus eigenständig und sofort in der Situation zu helfen.
Oliver Hoffmann, der Leiter der Nahkampfschule, hat eine israelische Mutter und einen deutschen Vater. Dem 48-Jährigen macht nicht nur der pro-palästinensische und zum Teil linke Judenhass hierzulande Sorgen, sondern auch der Aufstieg der AfD. Rechtspopulismus, Rechtsextremismus sowie Hass auf Ausländer und andere Minderheiten sind für den Krav Maga-Experten tabu.
Es wird immer extremere Ergebnisse geben, AfD wird immer weiter zulegen. Und ich sage ehrlich, wie es ist, ich habe jetzt die letzten ein, zwei Jahre die ersten Male darüber nachgedacht, ob Israel nicht vielleicht doch ein bisschen besser für mich und meine Familie wäre. Ich bin ein bisschen hoffnungslos, was Deutschland angeht.
Anders als der Deutsch-Israeli Vital Levi mit seinem 7. Oktober-Tattoo hält Academy-Leiter Hoffmann an Israel als Fluchtoption fest. Hierzulande, resümiert er, könne es einfach noch ungemütlicher werden für Juden.
Also im Judentum sowieso und wir als Personen, wir hier in der Academy, für uns ist Moral und Menschlichkeit extrem wichtig. Und was ich im Augenblick hier in Deutschland erlebe, ist ziemlich weit weg davon, bei einem großen Teil der Bevölkerung.
Notfalls müssten wir wahrscheinlich auf den Mond gehen. Ja, schauen Sie, jüdisches Leben ist prekär und es gibt keinen sicheren Ort mehr, nirgendwo.
Nathan Schneider ist ein bekannter israelischer Soziologe. Der emeritierte Professor veröffentlicht regelmäßig Aufsätze und Bücher über die Identität des jüdischen Staates und der Diaspora-Juden. Lesungen und Diskussionen in Deutschland, etwa im Jüdischen Museum Berlin, gehören zu seinem Alltag. Der Wissenschaftler, schwarze Haare, schwarze Brille, schwarzer Anzug, wurde 1954 in Mannheim geboren. 1972, beim Münchner Olympia-Attentat, ermordeten palästinensische Terroristen 11 Israelis und einen deutschen Polizisten. Die Reaktion mancher Mitschüler fand Nathan Schneider damals so befremdlich, dass er 2 Jahre später nach Israel auswanderte.
Dann hatte ich natürlich auch eine gewisse Schadenfreude erlebt, weil das war doch eine antiimperialistische Aktion, die da gegen die israelischen Imperialisten stattgefunden hat. Das findet man doch gut. Und im gewissen Sinne war das für mich der Abschied aus Deutschland, weil das aus meinem direkten Milieu kam, von Freunden und Freundinnen. Und dann habe ich eigentlich beschlossen, dass ich unter meinen Leuten sein möchte.
Nathan Schneider betont, dass in den vergangenen 12 Jahren bereits tausende Juden aus Frankreich nach Israel emigriert sind, infolge antisemitischer Anschläge.
Dass das Vorbild der französischen Juden und Jüdinnen, die nach Israel ausgewandert sind, auch nach Deutschland überschwappt. Das kann durchaus sein.
Dass Juden in ein Land fliehen, das selbst ständig von Terroranschlägen bedroht ist, erklärt der Soziologe mit einem gewissen Fatalismus.
Wenn man untergeht, dann will man vielleicht mit seinen eigenen Leuten untergehen. Dann gehen wir halt gemeinsam unter.
Letztlich zeigt sich auch der prominente Autor und Israel-Erklärer fassungslos und ratlos angesichts des Massakers vom 7. Oktober.
Sagen wir mal, so alte Säcke wie ich, wenn wir zusammen sind in Tel Aviv, so die 70-Jährigen irgendwie, die kollektive Verzweiflung mit dem persönlichen Wellbeing irgendwie miteinander verbindet. Ne? Man flieht in den Zynismus und bestellt noch eine Flasche Wein.
Schock, Trauer und Rückzug, mitunter auch Zynismus. Andere Juden hingegen sind besonders aktiv geworden, etwa indem sie Selbstverteidigungskurse belegen. Wiederum andere engagieren sich öffentlich, nach dem Motto »Jetzt erst recht«. So beteiligen sich viele jüdische Gemeinden etwa an der internationalen Kampagne »Bring them home now«, die sich für die Befreiung der israelischen Geiseln im Gazastreifen einsetzt. In Gemeindehäusern und an Synagogen hängen oft Fotos der Entführten und Verschollenen. Die Synagogengemeinde Köln suchte sogar einen unkonventionellen Ort für die Bring Them Home-Kampagne, den Fußballrasen. Bei einem Spiel des 1. FC Köln gegen den FC Bayern im Herbst zeigten die Videoleinwände des Stadions riesengroße Porträts der Verschleppten, initiiert vom Gemeindevorstand Bettina Levi.
Das war ein Moment, wo die Geiseln viel Aufmerksamkeit bekommen konnten, nämlich ein ganzes Fußballstadion voll. Für uns ist das ein ganz präsentes Thema, aber es bedeutet nicht, dass es in der Zivilgesellschaft so präsent ist, wie es für uns präsent ist. Daher war es uns ein großes Anliegen.
...400 Zivilisten im Süden Israels von der Terrororganisation Hamas
Der erste FC Köln hat ein starkes Bewusstsein gegen Rassismus, gegen Antisemitismus.
Seit 48 Tagen wissen ihre Familien und Freunde nicht.
Und für diese Zusammenarbeit sind wir super dankbar.
Und ob sie noch am Leben sind. Die weltweite Initiative Bring Them Home Now setzt sich dafür ein, dass keine der Geiseln vergessen wird.
Die Gemeindeleitungen in Deutschland sind froh, dass zahlreiche Juden nach dem Hamas-Pogrom nicht in einer Schockstarre verharren, sondern ganz bewusst Aktionen in der Öffentlichkeit starten.
Ich glaube, das Gefühl, helfen zu können, ist ein sehr gutes Gefühl für die Leute. Und das stärkt einen. Helfen zu können, hilft einem selber. Und dadurch fühlen sich die Menschen vielleicht auch nicht schwach. Das Kleinmachen und das Unsichtbarsein, das hat noch nie funktioniert für uns.
Die jüdische Community könne es sich nicht leisten, leise zu sein, schlussfolgern viele, die sich seit dem 7. Oktober engagieren. Egal, wie jeder Jude in Deutschland zu Israel stehe, die religiöse Minderheit müsse sich in der Diaspora verstärkt behaupten, auch politisch. Philipp Peymann-Engel von der Jüdischen Allgemeinen weiß allerdings, es ist ein steiniger und ungewisser Weg, als Jude oder Jüdin die eigene, sichere Heimat zu finden.
Dieses Massaker und auch alles andere infolgedessen war so monströs, dass braucht Jahre, bis man das richtig als Mensch verarbeiten kann, wenn es überhaupt verarbeitbar ist.
Kein gelobtes Land. Deutsche Juden auf Heimatsuche. Sie hörten eine Sendung von Jens Rosbach. Es sprach Frank Arnold. Ton Annika Schenk und Nikolaus Löwe. Redaktion Anne Winter. Regie Paul Sonderegger.